Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennet diejenigen, welche an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Haltet sie um ihres Werkes willen desto größerer Liebe wert. Lebet im Frieden mit ihnen. Wir ermahnen aber euch, Brüder, verwarnet die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an und seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern trachtet alle Zeit danach, Gutes zu tun, aneinander und an jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute behaltet. Enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßet die Brüder alle mit heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Als ich diese Verse das erste Mal durchgelesen hatte, habe ich gedacht, oh. Fast jeder Vers oder die ersten zwei Verse, das ist schon eine Predigt alleine für sich. Oder wenn ich sehe den Vers, betet ohne Unterlass, das ist eine Predigt übers Gebet für sich eigentlich schon. Und wenn ich jetzt über jeden Vers predige, dann könnte es etwas spät werden mit dem Mittagessen. Aber keine Angst, ich habe mir vorgenommen, nur etwas davon zu predigen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennet diejenigen, welche an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Haltet sie um ihres Werkes willen desto größerer Liebe wert. Lebet im Frieden mit ihnen. Diese zwei Verse sind eigentlich, mal gucken, vielleicht kommen wir noch weiter, aber sind das Zentrum der Predigt heute. Wir leben in einer Zeit, wo es cool ist, wenn die Schüler in der Schule dem Lehrer widerstehen und widersprechen mit schlauen Sprüchen. Ist cool. Es ist auch cool, wenn ein Angestellter auf der Arbeit dem Chef mal Paroli bietet. Cool. Aber wenn wir uns das genau anschauen, ist es eigentlich eine Form der Rebellion gegen Ordnungen, die von Gott gegeben sind, gegen Autoritäten, die von Gott gegeben sind. Und wir sind aber, hier in der Gemeinde vielleicht nicht, aber draußen in der Welt, ist es cool, alles besser zu wissen. Ich weiß es besser als du. Es ist cool zu rebellieren, sei es, dass man auf eine Demo geht. Ich meine nicht so eine Demo wie der Jesusmarsch in Duisburg oder Demo für das Leben, sondern die Demos, wo gegen alles und gegen jeden rebelliert wird. Der Punkt ist aber, das ist in meinem Herzen Rebellion. In einem jeden Menschen ist diese Grundfähigkeit zur Rebellion drin und wir leben diese Rebellion mal stärker, mal schwächer aus. Diese Rebellion kann viele verschiedene Formen annehmen. Und wir schauen uns das mal an von einem Mann, von dem es eigentlich heißt, dass er der Sanftmütigste war. Wer weiß, wer es ist? Von welchem Mann heißt es in der Bibel, dass er der Sanftmütigste war? Bitte? Nein. David, von ihm heißt es das Zeugnis, er ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Aber das Zeugnis Gottes, dass er der Sanftmütigste war, das ist der Mann, der ursprünglich sehr zornig war. Ein Prinz in Ägyptenland. Gelehrt in allen Weisheiten Ägyptens. Der sieht die Ungerechtigkeit und dann erschlägt er mit einem Fausthieb einen Ägypter und muss fliehen. Und dann kommt er nach Midian und hilft den Frauen, den Töchtern von Jethro, weil andere Hirten wollten ihnen das Wasser streitig machen. Und dann heiratete er einer von denen. Zuerst war Mose, das ist nämlich dieser sanftmütige Mann, zuerst war er ein Prinz in Ägypten und war gelehrt in aller Weisheit Ägyptens. Und jetzt schickt Gott ihn in die Wüste, 40 Jahre lang Schafologie studieren. Da wirst du sanftmütig. Wenn Gott dich in die Wüste schickt, 40 Jahre Schafologie studieren, da wird man sanftmütig. Aber als Mose die Schafe Jethros hütete, im 2. Buch Mose Kapitel 3, Vers 1, Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters, in Midian und trieb die Schafe hinten in die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Berg Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch, und als er sich umsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch war doch nicht verzehrt. Hier offenbart sich Gott auf eine ganz besondere Art und Weise, wie es in der Bibel und auch so nie wieder getan hat. Und das ist etwas Besonderes. Aber was hat das mit Rebellion zu tun? Gott redet dann zu Mose und sagt, und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrückung gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führest. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten führe? Wisst ihr, was das ist? Das ist Rebellion. Gott sagt, ich will dich senden, und er sagt, wer bin ich? Das ist schon Rebellion. Ein kleines, zwar noch in einem ganz kleinen Format, das ist Rebellion. Gott sagt zu Mose, du sollst gehen, und er sagt, ach, wer bin ich? Ich gehe nicht. Und das steigert sich gleich noch. Das steigert sich noch. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, wie heißt sein Name, was soll ich denn dann sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und Gott sprach, also sollst du zu den Kindern sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Es gab damals eine Zeit, wo der Name Gottes darin bestand, auf Französisch einmal l'éternel, der ewig Seiende. Und dieses Ich Bin, was wir auf Deutsch als Ich Bin jetzt hier lesen in der Bibel, ist eigentlich in seiner Ursprungsform, Basissprachform, heißt es der ewig Ich Bin, der ewig Seiende. Also es heißt nicht nur Ich Bin, so wie wir es jetzt auf Deutsch sagen, Ich Bin der ewig Seiende. Und Mose sprach, Moment, jetzt habe ich eins überlesen, Entschuldigung. Und nochmal sprach Gott zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich gesandt. Das ist mein Name ewiglich und meine Benennung für und für. Es geht dann aber weiter. Es geht jetzt nochmal um das Thema Rebellion. Da antwortete Mose und sprach: Und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und da sprach der Herr: Was hast du in deiner rechten Hand? Er sprach: Einen Stab. Wirf ihn von dir auf die Erde. Und er warf den Stab auf die Erde, da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr, vor der Schlange. Aber der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und hielt sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und das geht dann so weiter. Das nächste Wunder ist dann: Stecke deine Hand in den Busen. Hat er gemacht, holt er sie raus, hat einen Aussatz am Arm. Stecke sie wieder rein, ist der Aussatz weg. Als Zeichen, dass er von Gott gesandt ist. Und jetzt kommt's. Und dann sagt Mose zu Gott: Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es weder gestern noch vorgestern gewesen und auch nicht seitdem du mit deinem Knechte geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Und hier wird die Rebellion, die in Mose steckt, offenbar. Gott sagt: Geh hin, sag dem Pharao, dass er mein Volk ziehen lasse, 3 Tage in die Wüste, dass sie mir dort dienen. Und Mose hat nichts Besseres zu sagen, als zu sagen: Ich kann nicht gut reden. Ist eigentlich gelogen, ne? Als Prinz in Ägypten, da hat er die Fähigkeit, gut zu reden und auch am Hofe, die hat er gelernt. Heute nennt man das, glaube ich, Rhetorik. Ja? Rhetorik, wisst ihr, ne? Wo man etwas gut formulieren kann. Und auch wenn du keine Zahnpasta kaufen willst, verkaufe ich dir einen Kühlschrank. Ist egal, Rhetorik, ne? Kann man also gut reden. Man sagt Mose: Ich kann gar nicht gut reden. Ich habe einen schweren Mund und eine schwere Zunge. Und hier sehen wir, obwohl Gott diesen Mose beruft, dass er ihm dient, als Diener, dass er das Volk Israel aus Ägypten rausführt. Ne, mache ich nicht. Heute genauso. Wenn die unsere Ältesten aufrufen, sich mal da eine Liste einzutragen, gehen in der Lehre. Warum gibt es nicht genug Geschwister, die sich da eintragen können, um den Dienst zu übernehmen, morgens mal eine halbe Stunde früher, sonntags eine halbe Stunde früher aufstehen? Das geht gar nicht. Der Jesus hat sich am Kreuz für dich annageln lassen. Und da schaffen wir es nicht, Sonntag mal eine halbe Stunde früher aufzustehen, um hier die Stühle zurechtzurücken oder Brot und Wein fürs Abendmahl vorzubereiten, und die Liste ist leer. Ich bin jetzt 5 Jahre in dieser Gemeinde, und eine Hauptbeschäftigung unserer Ältesten ist, dass sie immer wieder auffordern müssen: Tragt euch bitte endlich mal ein. Das ist Rebellion, Gott nicht dienen zu wollen. Und auf den Aufruf der Ältesten: Ach, ich habe eine schwere Zunge wie Mose. Oder: Ich kann sonntags nicht eine halbe Stunde früher aufstehen. Es ist genau dasselbe. Ich weiß, hier sitzen sehr viele Geschwister, die sich bekehrt haben, die Buße getan haben über ihr sündiges Leben, die sich in den Tod Jesu getauft haben. Aber die Fähigkeit zur Rebellion ist damit nicht weg. Die Sünde ist vergeben. Die ist gereinigt. Aber die Fähigkeit, gegen Gott zu rebellieren, die ist immer noch da. Und wenn wir nicht wachsam sind im Geist, dann übermannt uns diese Fähigkeit. So wie bei Mose: Hab eine schwere Zunge. Aber der Herr sprach zu Mose dann: Wer hat denn dem Menschen den Mund geschaffen? Und wer hat dem Stummen oder dem Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe nicht ich es getan, der Herr? Geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Also da hätte Mose jetzt sagen können: Okay, Herr, du hast recht. Aber was macht er? Er widerspricht immer noch. Da sprach Mose: Bitte, Herr, sende doch, wen du willst. Nur nicht mich. Lasst die anderen Geschwister dienen, aber nicht ich. Die anderen, die können den Dienst machen. Ja? Hä? Ist doch so. Ich kenne das in anderen Gemeinden, ist es auch so. Der Kampf gegen das eigene Fleisch, das ist der Kampf, den jedes Gotteskind hat. Dass wir das Fleisch im Glauben, im Wassergrab der Taufe beerdigt haben und dass wir mit Christus auferstanden sind aus dem Wassergrab der Taufe, das ist ein Fakt. Das ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Damit erkläre ich, ich will Gott dienen. Und dann ruft Gott und sagt, Raimund, diene mir. Und ich sage, ach ja, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht. Aber Gott sagt dann dem Mose, pass auf, Mose, ich werde dir die Worte, die du reden sollst, in deinen Mund geben. Hat Jesus das nicht auch gesagt? Habt keine Angst, wenn ihr euch vor der Welt verantworten müsst. Wenn ihr euch vor der Welt verantworten müsst, dann wird der Heilige Geist euch an alles das erinnern, was ich euch gelehrt habe, so dass ihr freimütig reden könnt. Ich habe eine schwere Zunge. Und da war der Herr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, wohl reden kann? Und siehe, er kommt sogar heraus, dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Und du sollst mit ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. So will ich mit deinem Munde und mit seinem Munde sein und euch lehren. Und das ist etwas so unbegreiflich. Mose hat Gott hier dreimal nacheinander widerstanden, obwohl Gott ihn ausgesandt hat, obwohl Gott ihm gesagt hat, ich habe den Mund gemacht des Menschen, dass er reden kann. Ich habe den Blinden gemacht, ich habe den Sehenden gemacht. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein und dir die Worte, die du reden sollst, werde ich in deinen Mund legen. Und dann widersteht Mose immer noch. Jetzt kommt etwas, was ich nicht begreifen kann. Die Liebe Gottes, dass er sich hier erbarmt, dass er einerseits zornig ist und dann auf diese Schwäche Mose eingeht und sagt, okay, dein Bruder Aaron, ich werde dein Gott sein und du bist für Aaron der Gott. Und ich werde dir meine Worte ins Herz legen und in den Mund und du sollst es Aaron sagen und der Aaron soll dann vor dem Pharao sprechen. Da kommt Gott in Barmherzigkeit dem Mose so entgegen. Also ich finde das, eigentlich hätte er zornig sein können und ihn wegnehmen können. Ich suche mir wen anders. Hätte er machen können. Hat er aber nicht gemacht. Mose sollte der Mann sein, der diese Aufgabe macht. Und wenn Gott dich ruft, dass du nach Asien gehen sollst, missionieren, dann geh. Und wenn Gott will, dass du nach Chile gehst oder irgendwo anders hin, dann geh. Und wenn Gott dich nicht ruft, dann heißt es in der Schrift, bleibe im Land und ernähre dich redlich. Was ist denn dann passiert? Ich will es versuchen, ein bisschen abzukürzen. Mose ist dann also nach Ägypten gegangen, Aaron kommt ihm entgegen, sie freuen sich, Halleluja, Lob und Dank. Und dann muss er natürlich alles dem Ältesten der Gemeinde Israel sagen. Und dann muss er auch die Wunder tun, die Gott ihm mitgegeben hat, damit sie glauben, dass wirklich Gott ihn geschickt hat. Obwohl sie die Verheißung Gottes kennen. Gott hat zu Abraham gesagt, dein Same muss 400 Jahre lang in Ägyptenland Sklave sein. Deine Nachkommenschaft. Und wenn sie die Zeiten beobachtet haben, hätten sie wissen müssen, jetzt ist die Zeit, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann gehen Mose und Aaron zum Pharao. Ihr kennt die Geschichte mit den 10 Plagen. Ihr kennt die Geschichte mit dem Blut am Oberpfosten, am Seitenpfosten. Nicht auf dem Unterpfosten, das Blut darf nicht mit Füßen getreten werden. Und dann zieht das Volk Israel aus in die Wüste. Volk Israel zieht aus in die Wüste. Das Ziel ist aber nicht nur, dass sie in die Wüste gehen, sondern jetzt ist es das Ziel, das Volk nach Kanaan zu bringen. Und auf diesem Wege kommen sie ans Rote Meer. Und der Pharao mit seinem Kriegsmaschinerie hinterher, was macht Gott? Er stellt sich als Feuersäule zwischen das Volk Israel und zwischen dem Pharao, dass er die nicht angreifen kann. Und dann redet Gott zu Mose: Mose, strecke deinen Stab aus. Und dann teilte Gott das Rote Meer und das Volk Israel ging hindurch und sie sangen das Lied Mose. Und dann gingen sie noch ein bisschen weiter auf der anderen Seite vom Roten Meer, bis sie ans Land Kanaan kommen. Und jetzt redet Gott zu Mose und sagt: Sende Späher aus. Die sollen das Land auskundschaften und dann sollen sie euch berichten. Und das passiert dann auch. Und nachdem sie das Land ausgekundschaftet hatten, 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 25, wer mitlesen möchte. 4. Buch Mose, wer möchte, in der Bibel nachgucken. Kapitel 13, ab Vers 25. Und nachdem sie das Land ausgekundschaftet hatten, 40 Tage lang, kehrten sie zurück und gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran, gen Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen und erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, dahin du uns sandtest, das wirklich von Milch und Honig fließt. Und dieses ist seine Frucht. Aber das Volk, welches im Lande wohnt, ist stark und die Städte sind fest und groß. Und wir sahen auch die Enakskinder da selbst. Und da fing das Volk Israel an zu kippen. Diese Rebellion, die in uns drin steckt, war damals in den Kindern Israels auch drin. So dass Kaleb, also 4. Buch Mose 13, Abvers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach: Lasset uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die anderen Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist uns zu stark. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen auch Riesen da selbst, Enakskinder aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihren Augen. 12 Kundschafter durchkundschaften das Land Kanaan. 10 von denen berichten: Ja, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber da sind die Riesen. Kennt ihr das? Heute auch, ne? Ja, ich bin gläubig geworden, aber ich habe Riesenanfechtungen. Aber da ist das. Aber die zwei anderen, Josua und Kaleb, die haben im Glauben geredet. Ja, wir haben das Land durchzogen. Wir haben sogar eine riesen Weintraube mitgebracht. Das ist interessant. Wisst ihr, wie das ist? Die Weintraube, die war so groß, die haben einen Holzstab getragen und diese Weintraube da angebracht. Und die hing bis zum Fußboden, so lang war die. Und wenn man die gesehen hat, ne, dann hat man vorne einen Mann gesehen, hinten einen Mann. Und wenn man vom Weiten geguckt hat, sah das aus, als wenn sie ein Kreuz tragen. Das ist interessant. Und Josua und Kaleb, die sagen: Ja, da sind die Enakskinder, da sind die Riesen. Aber mit Gottes Hilfe werden wir sie überwinden. Und hier ist die Frage: Sind wir rebellisch, dass wir sagen, ach, ich habe Probleme, das bringt alles sowieso nichts? Das ist Rebellion gegen Gott, kein Vertrauen zu haben, dass Gott unsere Probleme löst. Das fängt dann damit an: Ich glaube nicht, dass... Punkt, 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 Punkt. Und dann sagst du das: Ich glaube nicht, dass... Punkt, 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 vor den Geschwistern. Dann ist die halbe Gemeinde rebellisch und rebelliert gegen die Ältesten. Ich habe das erlebt in einer anderen Gemeinde. Und das hat viel Kraft gekostet, das zu beschwichtigen. Wenn wir im Unglauben reden, heißt ja auch die Zunge, so ein böses Werk, damit können wir ein Feuer entfachen. ein negatives Feuer wohlgemerkt. Aber wir können unsere Zunge auch benutzen zum Segen. Eine andere Bibelstelle sagt, mit unserer Zunge, mit unserem Mund sprechen wir uns frei oder wir führen uns gefangen. Wenn ich mit meiner Zunge immer Unglauben bekenne, dann führe ich mich gefangen im Unglauben. Und dann muss ich mich nicht wundern, dass nichts funktioniert. Wenn ich aber mit meiner Zunge Glauben bekenne, ich habe Vertrauen, dass der Jesus, ich habe ein Riesenproblem, aber der Herr Jesus kann mir helfen. Amen. Wenn wir im Glauben reden, dann haben wir auch den Sieg im Glauben. Aber wenn wir im Unglauben reden, und was passiert hier? Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach, ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären. Oder noch in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere Kinder zum Raube werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns einen anderen Anführer erwählen. Den Anführer, der von Gott gesandt war und den Gott legitimiert hat mit den entsprechenden Zeichen und Wundern, den haben sie abgelehnt. Genauso im Neuen Testament. Sogar die Pharisäer bezeugen, wir erkennen, dass du von Gott gesandt bist, sagen sie zu Jesus. Denn wenn du nicht von Gott gesandt wärst, könntest du nicht diese Zeichen und Wunder tun. Und dennoch, die Bauleute haben den Eckstein verworfen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus verworfen. Sehen wir die Parallelen in beiden Geschichten. Denn das Prinzip ist immer dasselbe. Rebellion gegen Gott, Rebellion gegen das, was Gott tut. Das ist der Knackepunkt. Damals mit dem Volk Israel wurde es auf diese Weise sichtbar, heute wird es auf eine andere Weise sichtbar. Und bei Rebellion gegen Gott gibt es nur eins. Buße tun, Buße zum Leben. Dass der Herr Gnade schenkt, dass alles wieder gut wird. Und ich weiß, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Wir haben es gerade gelesen mit Mose, obwohl Mose dreimal dem Herrn widerstanden hat, als Engel im Dornbusch ihm erschienen ist, war Gott so gnädig, er war erst zornig und dann war er dennoch gnädig und hat ihm Aaron gegeben. Die ganze Gemeinde Israel weinte die Nacht durch. Die waren so erschüttert in ihrem Glauben, dass sie die ganze Nacht geheult haben. Und dann haben sie einen Denkfehler gemacht. Sie haben nicht mehr auf Gott vertraut. Haben gesagt, ach, dass wir doch bloß in Ägypten gestorben wären. Fleischtöpfe Ägyptens. Und beschweren sich, sollen unsere Frauen und unsere Kinder sterben? Durch die Enakskinder? Also durch die Riesen. Jetzt passiert aber etwas. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jehunnes, die auch das Land erkundigt hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel. Das Land, das wir durchwandelt haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr gutes Land. Wenn der Herr Lust zu uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Also, seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir wollen sie verschlingen wie Brot. Ihr Schirm ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Hier merken wir, trotz dem Unglauben der ganzen Gemeinde Israel, haben sich diese vier Männer, Mose, Aaron, Josua und Kaleb, die haben ihre Kleider zerrissen. Sie haben Buße getan. Sie brauchten gar nicht Buße tun, weil sie waren im Glauben. Die Gemeinde Israel, die hätten Buße tun müssen. Wir haben stellvertretend Buße getan. Und wenn wir das jetzt alles noch genau weiterlesen würden, würde die Zeit nicht reichen. Ich will es ein bisschen abkürzen. Jedenfalls sagt Gott dann zu Mose, weißt du was, das Volk Israel ist jetzt so rebellisch, ich werde sie alle austilgen. Und ich werde aus dir, Mose, ich werde dir einen neuen Samen geben, ein neues Volk, eine neue Nachkommenschaft. Und was macht Mose? Sagt ja. Nein. Diesmal widersteht Mose dem Herrn noch einmal, aber im Glauben. Sagt, tilge meinen Namen aus dem Buch des Lebens, aber lass sie leben. Er ist bereit, sich zu opfern, damit Israel leben kann. Er ist bereit, sein Leben hinzugeben. Tilge meinen Namen aus dem Buch des Lebens. Lass sie aber leben. Und das hat Jesus getan. Jesus hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, damit wir gerettet werden können. Da ist kein Raum mehr zum rebellisch sein. Jesus war gehorsam bis in den Tod. Als er betet, Vater, nimm diesen Kelch von mir, wenn es möglich ist. Aber nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Und diese Herzenshaltung, mit dieser Herzenshaltung, die Jesus da hatte, mit dieser Herzenshaltung überwinde ich meine Rebellion gegen Gott. Du auch? Apostel Paulus schreibt, denn ich weiß, in Römerbrief Kapitel 7, Vers 18, wenn jemand mitlesen möchte, Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar da, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Damit sagt Paulus ganz klar, die Rebellion, die ich abgelegt habe in der Bekehrung, die ist immer noch da. Ich muss aber darüber wachsam sein. Ganz am Anfang im Alten Testament sagt Gott zu wem? Zu Kain. Siehe, die Sünde lauert vor deiner Herzenstür, du aber herrsche über sie. Gott sagt nicht, führe sie aus, sondern Gott sagt, du herrsche über sie. Die Rebellion gegen Gott, die steckt in uns drin. Auch wenn wir Gottes Kinder sind. Und auch wenn wir viele gute Dinge getan haben. Dann kommt der Tag, da wirst du so unter Druck kommen und unter Belastung. Und wenn du dann, so wie Jesus sagt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vierte Mose, Kapitel 14, Vers 12. Ich will sie mit Pestilenz schlagen und ausrotten und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen, als dieses ist. Mose aber sprach zu dem Herrn, so werden es die Ägypter hören, da du doch dieses Volk durch deine Kraft aus ihrer Mitte geführt hast. So wird man es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, welche gehört haben, dass du der Herr unter diesem Volke seist. Und dass du, der Herr, von Angesicht zu Angesicht gesehen werdest und deine Wolke über ihnen stehe und du vor ihnen, Herr, bei Tag in der Wolkensäule und des Nachts in der Feuersäule gehst. Würdest du nun dieses Volk töten wie einen Mann, so würden die Heiden sagen, die solches Gerücht von dir hören, der Herr konnte sein Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen geschworen hat, darum hat er sie in der Wüste umgebracht. So lass nun die Kraft des Herrn groß werden, wie du gesagt und gesprochen hast. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Er vergibt Missetat und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. So sei nun gnädig der Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk aus Ägypten bis hierher vergeben hast. Und da sprach der Herr, ich habe vergeben, wie du gesagt hast. Und da hat Gott sich erbarmt. Jetzt kommen wir wieder anfangen mit dem Thessalonicher Brief. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Und jetzt haben wir gesehen, Mose hat zu Gott gebetet. Er ist in den Riss getreten und hat vor Gott gekämpft für das Volk Israel. Und hier geht es dann weiter. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Wir meinen, wenn wir sonntags in die Gemeinde kommen und es beten die Ältesten oder ein paar Geschwister, dann ist genug gebetet. Hier steht was anderes. Betet ohne Unterlass. Wie sieht es aus in meinem Herzen? Bin ich rebellisch und mache das nicht? Ich muss nicht beten, die anderen müssen beten. Oder 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16. Seid alle Zeit fröhlich. Ich hatte das in der Vorbereitung ja auch so gelesen und in meinem Herzen so hin und her gewoben. Und gestern hatten wir Straßeneinsatz. Und während dem Straßeneinsatz machen wir es meistens so, dass ich, weil ich mit meinem Rücken nicht so gut kann, ich sitze auf dem Stuhl und nehme dann die Bibeln, die wir verteilen, und stecke dann immer ein Traktat rein oder jetzt die Einladung für Thomas Liederabend und lächle so vor mich hin, weil ich einfach glücklich bin in Jesus. Es steht geschrieben, seid alle Zeit fröhlich. Wir brummeln so rum. Leben ist so schwer. Alles ist so schlimm. Politik ist schlecht. Was weiß ich noch. Aber ich habe da gesessen, mich gefreut, dass wir Straßendienst haben und, ne, und so. Ich weiß nicht, Manuel, warst du das? Du warst das. Ich dachte, Stanislas war das. Meint Manuel, was guckst du denn so fröhlich? Ja, da hat er sogar gemerkt. Ja, weil ich Gott gehorsam bin. Gott sagt, seid fröhlich, alle Zeit. Aber was machen wir? Wir grummeln rum. Weil wir nicht genug Vertrauen haben, dass der Herr alles gut machen kann. Weil wir nicht genug Vertrauen haben, dass der Herr die Riesenprobleme in unserem Leben bewältigen kann. Ich sage dir aber, der Herr kann es. Und ob du glaubst oder nicht, der Herr kann es immer noch. Und es ist besser, wenn du glaubst. Wenn du glaubst, dass der Herr deine Probleme überwinden kann für dich, damit es dir besser geht. Der Herr kann. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also ich habe das Beispiel jetzt mit Israel ist jetzt zu Ende, aber ich denke mal anhand dem Beispiel von Israel, wie die im Alten Testament im Glauben aufstanden, aber auch im Unglauben zu Fall kamen. Da kann man so viel draus lernen. Auch später im Buch Josua, im Buch der Richter und so, kann man so viel draus lernen. Und ich sehe immer wieder, das Alte Testament und das Neue Testament, die sind so miteinander verzahnt. Man muss nur mal forschen. Schon mal gelesen? Erforscht das Buch des Herrn. In Jesaja steht es geschrieben. Oh, ich brauche nicht Bibel lesen. Ich habe in der Kinderstunde schon so viele Bibelverse gelernt. Und ich kenne die Geschichten alle auswendig. Kennst du die geistlichen Zusammenhänge wirklich? Die geistlichen Querverbindungen? Und die bekommst du nur durch Bibelforschen. Ich bin so dankbar, dass ich ab und zu mal predigen darf. Immer wenn ich predige, dann lese ich viel mehr Bibel als so meine stille Zeit für mich. Ich bin dann ganz gesegnet. Eigentlich müsste ich betteln, dass ich mehr predigen darf, weil ich dann mehr Bibel lese. Aber versteht ihr, was ich sagen will? Ja? Ne? Wenn wir nur so für uns Bibel lesen, naja, ich habe jetzt ein Kapitel gelesen, ist gut, reicht. Ne? Aber wenn wir eine Aufgabe haben, wenn wir einen Auftrag von Gott haben, sei es Kinderstunde vorbereiten, für mich ist das immer so ein Segen, wenn ich Kinderstunde vorbereite, dann muss ich erstmal für mich verstehen, das Thema der Kinderstunde, und dann muss ich versuchen zu verstehen, wie kann ich das den Kindern kindgerecht vorbereiten. Und da haben wir unsere Hilfsmittel, unsere Kinder, Stundenbücher und so. Geschwister, lass dich rufen von dem Herrn, dass du dem Herrn dienst. Das ist so wichtig. Mein erster Dienst war nicht, dass ich vorne stehe und predige. Mein erster Dienst war in der Gemeinde. Ich war so, weiß nicht genau, 3, 4 oder 6 Wochen gläubig. Und sagte so ein alter Bruder, Heinrich Wittek, einige kennen ihn noch, Raimund, komm, hilf mir mal. Sammel mal die Liederbücher ein nach dem Gottesdienst. Okay. Habe ich nicht widersprochen, habe gesagt, du hast mir nichts zu sagen. Wer bist du überhaupt? Bist du hier Gemeindeältester? Ne? Ich war folgsam. Ich habe es gemacht. Die Liederbücher eingesammelt. Und einige Wochen später sagt der Bruder Heinrich zu mir, ja, Raimund, und zur nächsten Versammlung kommst du eine halbe Stunde früher. Gut, weiß zwar nicht, was er will. Halbe Stunde früher gekommen. So, und jetzt machst du Folgendes. Da, wo die Liederbücher sind, nimmst du deinen Stapel voll auf der Hand. Und wenn die Geschwister reinkommen, begrüßt du alle herzlich in Jesu Namen und dann gibst du jedem ein Liederbuch. Dann wurde mein Dienst schon erweitert. Gottes Wort sagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott über mehr setzen. Aber wenn du nicht im Kleinen treu bist, über was soll Gott dich dann setzen? Funktioniert nicht. Ich habe in der Gemeinde auch den Putzdienst mitgebracht. Ich habe alles gemacht. Ich habe Staub gesaugt. Ich habe auch die Toiletten geschrubbt. Würde ich heute auch machen, wenn es mir besser ginge. Aber ich bin mir da nicht zu fein zu. Ich würde das auch heute machen, wenn ich sehe, da ist Not am Mann. Und genau das ist das, was wir lernen müssen. Zu sehen, hier ist Not am Mann, also helfe ich. Hier haben wir ein Problem in der Gemeinde, also helfe ich. Nicht erst warten, bis ein Engel vom Himmel kommt, der Kreuz auf den Stirn malt und sagt, hilf mal. Wird nicht passieren. Sondern einfach wachsamen Geistes sein und sehen, ah, da hinten in der Ecke, Kabelkanal. Wenn du das reparieren kannst, sodass es wieder schön ist, mach das. Haben wir schon wen auf der Liste dafür? Noch keinen, ne? Oder? Doch, haben wir. Sehr schön. Gut, Lob und Dank. Halleluja. Ja, aber das ist das, dass wir dienen. Die Liebe Christi wird, wodurch wird sie offenbar? Der Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Er hat nicht gesagt, liebet euch einander so irgendwie so. So. Er sagt, so wie ich euch geliebt habe. Und wie hat er uns geliebt? Er hat sein Leben für uns gegeben. Und so sollen wir auch bereit sein, unser Leben für die Geschwister zu geben. Geschwister, nehmt das bitte mit. Ich weiß, der Predigttext ist noch nicht zu Ende. Und es würde noch viel zu sagen zu geben. Aber nehmt bitte diesen einen Kerngedanken, die eigene Rebellion, nicht im Unglauben wachsen lassen, sondern im Glauben überwinden, indem wir das bezeugen, was wir im Glauben bezeugen sollen. Nun ermahnet und ermuntert einander. Wir werden in der Schrift aufgefordert, einander zu ermahnen und zu ermuntern. Das ist nicht so ein lehrerhaftes Ermahnen, du machst das falsch und so, sondern dieses Ermahnen und Ermuntern heißt, dass wir ermutigen, tu doch das, was Gott will. Da wird der Herr dich segnen. Lasst uns einander ermutigen. Lasst uns füreinander beten, ohne Unterlass. Und hier am Ende, wenn ich das sehe, der Apostel Paulus, er bittet in dem Brief, Brüder, betet für uns. Hat er das nötig? Und ich sage, wenn der Apostel Paulus es nötig hat, zu sagen, Brüder, betet für uns, wie viel mehr habe ich es nötig oder du, dass wir sagen, bitte bete für mich. Und wenn du dich nicht traust, dein Problem zu offenbaren, dann sag doch einfach nur, bitte betet für mich. Ich habe da ein Problem, ich traue mich nicht zu sagen, aber bitte bete für mich. Ich habe da ein riesen Enax-Problem, bitte betet für mich. Und so, wenn wir füreinander bitten und beten und die Anliegen, bringet alle Anliegen vor Gottes Thron kund, für alle Heiligen, heißt es. Wie oft machen wir das? Einmal im Jahr, einmal im Monat, einmal in der Woche, sonntags, wenn wir zusammen beten. Betet ohne Unterlass. Es gäbe noch viel zu sagen, aber ich glaube, das war ein gutes Stück Fleisch für alle im Glauben. Und ich möchte jetzt schließen mit dem Segen, den Gott Aaron gegeben hat durch den Mose. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So seid gesegnet in dem Namen Jesus. Amen.